Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Hallo und moin moin. Mein Name ist Tim Kantereit und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. In unserer heutigen Folge des Podcasts Einfach unterrichten sprechen wir über das Thema geometrisch konstruieren. Zu Gast ist heute Verena Rembowski. Sie ist seit 2017 Lehrerin für Mathematik und Englisch an der IGS in Göttingen und sie hat vor ihrem Referendariat promoviert im Bereich Mathematikdidaktik und hat jetzt mit ihrem Doktorvater Anselm Lambert eine Publikation herausgebracht zu diesem Thema, über das wir heute sprechen wollen. Herzlich willkommen, Verena.
Ja, hallo Tim, schön, dass ich heute dabei sein darf. Danke für die Einladung.
Wir werden auch heute wieder in der Folge über 5 Thesen sprechen. Wir haben ja schon das Wichtigste gehört, du bist Lehrerin für Mathe und Englisch. Und was vor allen Dingen auch im Vorgespräch mit dir schon rauskam, ist, dass du ganz viel Erfahrung auch in Mathe in inklusiven Kontexten hast.
Ganz genau. Also ich unterrichte ja an der IGS, das heißt, ich unterrichte Schüler und Schülerinnen in einer Klasse, die ganz unterschiedlichen Hintergrund haben und auch ganz unterschiedliche schulische Abschlüsse erreichen werden und finde es einfach super spannend, was man da alles machen kann, also wie man differenzieren kann und finde, die Geometrie bietet sich da auch ganz besonders an. Also gerade dadurch, dass wir ja das Anschauungsmaterial haben und an Objekten ganz viel haptisch machen können, was natürlich auch der Differenzierung ganz doll zugutekommt.
Genau. Wenn du schon mal aufs Thema kommst, würde ich sagen, ich fange gleich mit der ersten These an. Geometrie kann Selbstständigkeit und Teamarbeit besonders gut fördern. Jetzt frage ich mich, ich bin ja auch Mathe-Lehrkraft, Geometrie, wie kann das Thema Möglichkeiten für selbstständiges Arbeiten bieten, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu anderen mathematischen Disziplinen?
Gut, also ich finde, besonders gut fördern, natürlich haben auch viele andere Themenbereiche oder Themen die Möglichkeit, Selbstständigkeit und Teamarbeit zu fördern. Aber nichtsdestotrotz, die Geometrie kann Selbstständigkeit und Teamarbeit ganz sicher auf alle Fälle gut fördern. Und ich habe es ja gerade schon angesprochen, ein Vorteil ist ganz sicher, dass wir in unserem Anschauungsraum in der Welt um uns herum ganz viele Dinge finden, die wir geometrisch lesen können und anhand derer wir Geometrie betreiben können. Und darüber können die Schüler und Schülerinnen miteinander sprechen und so in ein geometrisches Aushandeln kommen.
Also mich würde ja vor allen Dingen interessieren, welche Aufgabenstellungen es da zum Beispiel in der Geometrie gibt, die du benutzt oder die auch in der Publikation vielleicht angesprochen werden, um Teamarbeit zu fördern.
Ja, da gibt es natürlich zum einen die Möglichkeit, das kann man auch in der Publikation gut sehen, aus einem Papier, das irgendwie krumm ist, einen Quadrat zu falten. Hier können die Schüler eben gut verschiedene Dinge ausprobieren und dann aushandeln, wie komme ich jetzt wirklich zu einem Quadrat oder wie komme ich wirklich zu einem rechten Winkel. Oder ein anderes Beispiel, finde ich so ein typisches Beispiel, ist das Umkleidekabinenbeispiel, also die Frage, wie kann man sich gut von hinten sehen in einer Umkleidekabine. Das ist eine Sache, die man auch mit Lego-Figuren und Spiegeln nachstellen kann und dann eben ins Zweidimensionale runterbrechen kann. Auch alles Mögliche an Körpern, also sei es jetzt eine Darstellung oder auch das Rechnen an zusammengesetzten Körpern, entweder selber gefundene Körper oder welche, die man aus der Umgebung oder die man in der Umgebung findet.
Mich erinnert das an die Erkundungsaufgaben. Das sind so ein bisschen, wo man was erkunden kann. Und wo man dann gemeinsam mit jemand anderem Dinge herausfinden kann. Und dass man das eben halt mit einem Partner oder mit einer Kleingruppe zusammen macht. Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, genau. Und also der Vorteil ist ja einfach, man hat etwas, das man sieht, über das man spricht. Also man kann einfach ganz verbal, begrifflich da dran gehen, konstruktiv, geometrisch. Man muss nicht direkt rechnen und kann sich so gut austauschen und gemeinsam zu Zielen kommen oder verschiedene Wege ausprobieren.
Das würde mich interessieren. Wie kann man denn als Lehrkraft sich so einen Raum schaffen, also oder Freiheit schaffen, dass SchülerInnen im Unterricht tatsächlich auch mal eigene Lösungswege in der Geometrie entwickeln können?
Ich finde, dass die Basis da einfach ist, ganz offene Aufgaben oder Aufträge zu stellen und die erstmal mit den Schülern und Schülerinnen anzudiskutieren. Also wirklich die Möglichkeit zu geben, dass die Schüler und Schülerinnen noch ihre eigenen Ideen reinbringen, ihre eigenen Impulse irgendwie diskutieren und da also so eine Atmosphäre schaffen, die einfach Offenheit erlaubt, dass klar ist, wir probieren uns hier aus und ganz vieles kann richtig sein und ganz vieles ist erlaubt.
Heißt im Prinzip ja so ein bisschen, dass es eher am Anfang einer Unterrichtseinheit anzusiedeln, oder kann man das auch am Ende machen oder mittendrin?
Das kann man, würde ich sagen, an jeder möglichen Stelle in der Unterrichtseinheit ansiedeln. Also das, was ich jetzt gesagt habe, das hat sich so angehört, als ob es am Anfang der Unterrichtseinheit anzusiedeln ist. Aber in der Publikation gibt es ja beispielsweise auch andere Beiträge, wo es um die Standardkonstruktion geht, was ja schon viel spezifischer ist, wo man aber auch sich gut selber ausprobieren kann, auch eventuell von Teamarbeit profitieren kann, was aber ja dann viel geleiteter ist und eben an genau dieser Stelle im Unterricht stattfindet.
Ja, das finde ich ja ganz schön, dass wir mit dieser These gleich am Anfang gestartet sind, weil Teamarbeit erfordert ja dann auch Kommunikation. Kommunikationsförderung, da haben wir gerade im letzten Podcast was von drüber gehört, im Rahmen von Qamat. Ich weiß jetzt nicht, ob dir Qamat schon was sagt oder ob du da auch selber irgendwie dich ausbilden lässt. Wäre auch nicht so dramatisch, wenn das nicht so ist. Das ist ja ein Qualitätskriterium, dass wir über unsere Arbeit oder das Lernen kommunizieren und das eben in Mathematik auch besonders förderlich ist. Darauf wollte ich jetzt aber gar nicht hinaus, sondern ich wollte eigentlich darauf hinaus, auf die zweite These, die formuliere ich jetzt ein bisschen provokanter, sage ich jetzt mal. Geometrisches Konstruieren ist doch nur Zeichnen mit Zirkel und Lineal.
Ja, also wäre ja ganz schön langweilig, wenn das so wäre. Und es kommt den Schülern und Schülerinnen ja auch wirklich zugute, wenn wir da einfach viel früher ansetzen, nämlich zum Beispiel beim Papierfalten. Ich habe ja schon einen Beitrag angesprochen, wo es darum geht, Quadrate zu falten aus irgendwie einem krummen Stück Papier. Und das ist ja was, wo die Schüler sich auch wirklich viel besser ausprobieren können. Es kann zum Beispiel formuliert werden, mit welcher Handlungsvorschrift so ein Quadrat erzeugt wird. Es kann der Unterschied zwischen Quadrat und Raute deutlich werden und Herstellungs- und Verwirklichungsprozesse eben ausprobiert werden. Oder man kann natürlich auch schon stärker Richtung Beweisen oder Aussagen ausprobieren, sage ich es mal, gehen. Wenn man zum Beispiel schaut, liegt gegenüber dem größeren Winkel wirklich immer die größere Seite. Man kann an Dreiecken ausprobieren, die Dreiecke vielleicht ein bisschen abändern und dann Faltungen vornehmen und ja letztlich operativ beweisen. Solche operativen Beweise stützen sich dann auf Darstellungen von Objekten oder Operationen daran.
Ja.
Genau. Wir können also Dreiecke falten, schneiden, Seitenlängen, Winkel vergleichen und auch ja an anderen Beispielen, die wir jetzt nicht in der Publikation ansprechen, kann man das ja sehr gut nutzen.
Digitale Werkzeuge, können die da auch irgendwie beitragen? Also denken wir mal an GeoGebra zum Beispiel.
Wir können natürlich alles, was wir falten, am Ende auch in GeoGebra irgendwie ausprobieren oder nachspielen. Dadurch können dann diese vielleicht operativen Beweise nochmal eine andere Beweiskraft bekommen oder wir können sie nochmal auf eine andere Art nachbeweisen, sage ich mal. Also alles, was wir dann intuitiv und an Papier machen, können wir auf eine andere Art nochmal in GeoGebra durchführen. Aber es geht natürlich gerade darum, dass wir nicht nur an GeoGebra arbeiten, weil gerade dieses Haptische ja vielen Schülern auch zugute kommt. Und wir haben ja gerade in der Geometrie den Vorteil, dass wir auch gut haptisch handeln können.
Ich komme mal zur dritten These, weil sie gerade so gut auch vor allen Dingen zum haptischen Handeln passt. Falten, Bauen, Messen. Haptisches Handeln trägt besonders zur Begriffsbildung bei. Kannst du da vielleicht mal so Beispiele geben, auch aus der Publikation vielleicht, was so haptische Erfahrungen wie haptische Erfahrungen das Verständnis von geometrischen Konzepten besser verbessern können.
Also hier können wir ja natürlich auf der affektiven Ebene erstmal ansetzen. Also einfach daran, dass die Schüler viel lieber etwas Praktisches machen. Und wenn sie das viel lieber machen, dann trägt das natürlich auch irgendwie zum Lernen und entsprechend auch zur Begriffsbildung bei. Und hier haben wir natürlich wieder mal den Vorteil, dass wir Geometrie in der Welt um uns herum eigentlich fast überall haben und viele geometrische Themen sich dann mit selbstgebasteltem Material auch in den Händen sehr, sehr gut erfahren lassen. Hier können wir einmal Modelle nutzen, die wir ohnehin um uns herum finden. Wir können sie aber auch eben dann passend zu dem Inhalt, den wir unterrichten wollen, irgendwie ja optimieren. Das heißt, wir können sie speziell herstellen oder auch erste Abstraktionen einzeichnen. Und wir können die Idee der Kongruenz als Stabilität nutzen und beispielsweise eben herausfinden, dass eine Gelenkfigur aus drei geraden Stücken nicht gelenkig ist. Dazu könnten wir beispielsweise zunächst beliebige Vierecke herstellen lassen, dann besondere Vierecke entdecken und diese dann eben durch Diagonalen stabilisieren. Und das Ganze können wir so weit führen, dass wir eben zum Schluss auch ein Regal selber bauen könnten, also ein Regal zur Selbstmontage und das eben dann durch ein Stützkreuz stabilisieren.
Ja.
Und schließlich finden wir heraus, dass Stabilität eben eine feste Dreieckseigenschaft ist und können Dreiecke auch nach den Kongruenzsätzen, also nach diesen Vorgaben, herstellen.
Das klingt auf jeden Fall sehr einleuchtend. Würde jetzt nochmal ganz kurz darauf hingehen wollen, also das haptisches Handeln, das hat ja auch etwas damit zu tun, dass die SchülerInnen aktiv sind.
Ganz
ja?
Genau.
Genau. Und jetzt nochmal auch zur Begriffsbildung. Also wie kann das haptische Handeln tatsächlich zur Begriffsbildung beitragen?
Naja, zum einen haben die Schüler ja dann selber was ausprobiert, wie jetzt an dem Beispiel mit den Vierecken oder den Dreiecken. Also sie hatten dann eben so ein Gelenkviereck mal in der Hand und haben damit ausprobiert, haben vielleicht am Anfang auch gesehen, okay, aus diesen vier Stücken kann ich gar kein Viereck bauen.
Mhm.
Haben dann ein Viereck aus verschiedenen speziellen Stücken gehabt und gesehen, okay, das ist ein spezielles Viereck, versucht das irgendwie rumzuschieben. Da steckt ja dann einfach eine besondere Erfahrung nochmal drinne, die ganz besonders auch zum Lernzuwachs beiträgt.
Das heißt also, das ist so ein bisschen so ein Concept Formation oder so, wie man das vielleicht nennt. Also die SchülerInnen entdecken etwas, Eigenschaften zum Beispiel jetzt von Vierecken, indem sie also haptisch das Legen und dann vergleichen mit den Seitenlängen, wie passt das zueinander und dann eben ja können eben die Begriffe wie Quadrat, Rechteck und so weiter gebildet werden darüber.
Genau, und dadurch, dass sie das selber in der Hand haben, sich vielleicht eine Frage stellen, dann nochmal ausprobieren, kann es so Aha-Momente geben.
Mhm. Okay.
Dass man sieht, okay, ich will das jetzt irgendwie verändern und will da irgendwie eine spezielle Figur rausbekommen, aber kriegt die nicht raus, die ich eigentlich haben möchte oder es funktioniert nicht so, wie ich das denke oder es funktioniert doch genauso.
Ja. Mhm.
Und das andere ist natürlich, dass wir haptisch auch gut im Dreidimensionalen handeln können. Also während viel Unterricht sich ja doch im Zweidimensionalen abspielt, auf der Tafel, im Heft oder auf irgendwelchen Bildschirmen, können wir haptisch aber ja auch an Körpern handeln.
Mhm.
Und hier haben wir alle Längen maßstabsgerecht, was dann im Zweidimensionalen nicht mehr möglich ist. Wir können Körper falten oder auffalten, also entfalten, uns Netze anschauen und dann auch wieder zusammenfalten. Und genau, können die von verschiedenen Seiten anschauen, vermessen, bevor wir sie vielleicht dann in die Ebene bringen. Wir können aber ja auch tatsächlich jetzt wieder mit den digitalen Möglichkeiten Körper erfinden und drucken, dann ausmessen. Das heißt, wir können haptisch ja auch wirklich ganz lange im Dreidimensionalen bleiben, bevor wir dann in die Ebene reingehen.
Genau. Und da würde sich perfekt die vierte These anschließen. Zweidimensionale Konstruktionen reichen nicht. Und mit der Fragestellung gleich, die ich hier anknüpfen möchte, Wie verändert sich denn das räumliche Vorstellungsvermögen von SchülerInnen zum Beispiel durch das Arbeiten mit 3D-Modellen?
Naja, das Arbeiten mit 3D-Modellen fördert natürlich ganz extrem das räumliche Vorstellungsvermögen. Denn es ist ja schon so, dass man erst Darstellungen lesen lernen muss. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Also zu wissen, was bedeuten die Hilfslinien, wo ist hier was verkürzt und wo nicht. Und erst anhand der Arbeit wirklich mit diesen 3D-Modellen können die Schüler das ja lesen lernen. Ich stelle mir jetzt einfach mal irgendwie eine Pyramide vor, wo wir ganz viele rechte Winkel drinne haben, die wir in der, die wir in der Darstellung einfach nicht mehr sehen.
Mhm.
Und da zu erkennen, wo ist ein rechter Winkel, was ist wie verzerrt, dafür brauche ich ja einfach wirklich das Modell.
Damit kommen wir zur fünften These. Geometrie geht auch ohne Rechnen. Ich frage mich jetzt natürlich, über Geometrie ist ja auch eigentlich nur Zeichnen. Wo taucht denn da überhaupt Rechnen auf?
Naja gut, also leider wird ja im Schulunterricht ganz, ganz viel gerechnet. Das heißt, diese formal-algebraischen Argumentationen, die überwiegen ja tatsächlich ab dem 7., 8. Jahrgang leider sehr oft. Und das verbal-begriffliche und das konstruktiv-geometrische Argumentieren kommen leider teilweise relativ kurz. Obwohl die ja in der Mathematik eigentlich eine viel längere Geschichte haben. Zu den Bestimmungsstücken, die wir im Schulunterricht häufig tatsächlich formal-algebraisch, also berechnen, aber ja auch verbal-begrifflich oder konstruktiv-geometrisch ermitteln können.
Genau, und da würde ich gerade anschließen, weil das ging ja mir so ein bisschen darum, dass man ja jetzt eigentlich tatsächlich sehr effektiv Mathematik unterrichten kann mit Geometrie, weil, wie du ja selber gesagt hast, sowas wie Beweise und so weiter ja in den Rechnungen oft schwierig sind, aber in Geometrie eben halt sehr schön dargestellt werden können, die Schüler quasi fast intuitiv solche Beweise in der Geometrie führen können. Und das könnte man jetzt ja auch überlegen, heißt ja eigentlich, dass wir eigentlich Geometrie tatsächlich viel mehr machen sollten, weil wir eben halt zu einer der Kerntätigkeiten von Mathematikern oder der Mathematik überhaupt, nämlich den Beweisen, zurückkommen.
Naja, also ich finde, dass Geometrie sehr wichtig ist und ich würde da trotzdem die Beweise nicht zwangsläufig in den Mittelpunkt stellen wollen, weil es so viel schönes geometrisches Arbeiten gibt, was einfach gar nicht so richtig viel mit Beweisen zu tun hat oder so viele schöne Aufgaben und Aufträge, Tätigkeiten, wo man nicht beweist. Also sei es einfach im Argumentieren, in den Darstellungen oder es gibt richtig schöne Fehleraufgaben, die man machen kann. Man kann sich ausprobieren. Aber beispielsweise auch im Messen. Also wir haben einen Beitrag, wo es darum geht, den Plan eines Schulhofs zu konstruieren, wo man ganz viel misst, die Daten irgendwie sortiert und dann verschiedene Längen ermittelt. Wir können zwar auch ohne Rechnen beweisen, das ist ein Vorteil an der Geometrie, aber wir müssen tatsächlich gar nicht in das Beweisen gehen, um schöne Tätigkeiten ohne Rechnungen ausführen zu können.
Ich dachte jetzt an so diese einfachen Dinge, wie dass man eben zeigt, dass ein Dreieck immer 180 Grad hat und sowas, ne? Also
das ist das Erste, an das ich auch gedacht habe, genau. Und ich meine, das vereint natürlich auch ganz vieles. Also da können wir Papier falten oder reißen. Wir können das einfach nur zeichnerisch darstellen. Und dennoch ist Geometrie ja so viel mehr als eben ein Beweis.
Ja, damit nähern wir uns auch schon dem Ende der heutigen Folge. Verena, du hast uns heute viel über das Thema Geometrie, geometrische Konstruktion berichten können. Möchtest du zum Abschluss noch etwas mit unseren ZuhörerInnen teilen?
Wenn ihr in der Schule mit euren Schülern und Schülerinnen euch mit der Geometrie beschäftigen dürft, dann nutzt die gesamte Reichhaltigkeit der Geometrie. Also lasst die Schüler falten, lasst die Schüler an Modellen arbeiten, nutzt die Umwelt, die der Schulhof, das Schulgelände euch bieten, und nutzt Modelle, nutzt gerne auch die digitalen Möglichkeiten, aber rechnet nicht die gesamte Zeit nur mit der Geometrie.
Vielen Dank, Verena, für deine motivierenden Worte. Und auch noch ein großes Dankeschön an alle, die heute zugehört haben. Wir hoffen, dass ihr aus dem Gespräch nützliche Ideen, Inspiration für den eigenen Unterricht mitnehmen konntet. Wenn ihr nochmal bestimmte Sachen nachlesen wollt, tut es. Es ist ja in der Publikation von Verena und Anselm Lambert alles auch nochmal mit Beispielen wiedergeschrieben, in schriftlicher Form zum Nachlesen. Dann tut es. Aber bleibt auf jeden Fall neugierig. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ja, dann tschüss.
Das war Einfach Unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.